Inforadio Podcast.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius. Tag 2 des Berliner Klinikstreiks. Weiter sind bei Charité und Vivantes hunderte Beschäftigte im Ausstand. In einen Teil des Tarifkonfliktes ist aber wenigstens etwas Bewegung gekommen. Der landeseigene Klinikkonzern Vivantes legte ein neues Angebot für die Tochtergesellschaften vor. Die Reaktion der Gewerkschaft kam prompt, berichtet RBB-Reporter Thorsten Gabriel.
Verdi-Verhandlungsführer Christoph Becker sagte dem RBB, das neue Angebot sei enttäuschend gewesen. Die Tarife hätten sich gegenüber dem Angebot von Ende August nicht verändert. Einzig beim Manteltarifvertrag seien neue Punkte hinzugekommen. Außerdem werde nun eine Laufzeit von 3 Jahren angeboten, mit jährlichen Tariferhöhungen um einen nicht näher genannten Prozentsatz. Positiv sei, dass das Angebot erstmals eine Willenserklärung enthalte, zum Jahr 2028 den Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes TVÖD bei den Tochtergesellschaften von Vivantes einzuführen. Die Tochtergesellschaften sind unter anderem für die Reinigung und die Essensversorgung in den Krankenhäusern zuständig. Wegen des aus Gewerkschaftssicht unzureichenden Angebots soll der Streik bei den Tochterfirmen am Montag nicht ausgesetzt werden. Verdi sei aber weiterhin auch am Wochenende parallel zu Verhandlungen bereit, betonte der Verdi-Verhandlungsführer. Verhandlungen während des Streiks hatte Vivantes allerdings zuvor immer abgelehnt. Nur unter der Voraussetzung, dass die Arbeitsniederlegungen ausgesetzt würden, könnten die Verhandlungen ab Montag wieder aufgenommen werden, hatte eine Sprecherin des Konzerns mitgeteilt. Im Mutterkonzern und auch bei der Charité befinden sich gleichzeitig die Pflegerinnen und Pfleger in einem unbefristeten Streik. Sie fordern einen Entlastungstarifvertrag. Aus dem Vivantes-Konzern hieß es, der Streik bringe die Notfall- und Akutversorgung in den Häusern an ihre Belastungsgrenzen. Aktuell könne die Notfallversorgung aber noch aufrechterhalten werden. Die Charité bewertet den Streik vor allem für die Notaufnahmen als enorme Kraftanstrengung. Insgesamt liefen die Streikaktivitäten aber weiterhin überwiegend geordnet und geregelt ab.
Die Lage vor allem für die Vivantes Tochtergesellschaften schilderte Thorsten Gabriel. Ohne Fortschritte gehen die Auseinandersetzungen um das Mutterhaus und die Charité weiter, so Korrespondentin Sabine Müller.
Dort sind hunderte Beschäftigte im Ausstand und fordern eine Entlastung des Pflegepersonals. Im Vivantes Mutterkonzern wird mittlerweile über ein Schlichtungsverfahren zur Lösung des Streits nachgedacht. Die Idee kam am Vormittag auf den Tisch, als sich die Klinikleitung mit Politikern aus dem Abgeordnetenhaus besprach. Wolfgang Albers, der Vorsitzende des Gesundheitsausschusses, sagte dem RBB hinterher, eventuell könne man 2 Schlichter einsetzen.
Einen, den die Gewerkschaften bestimmen und einen, den Vivantes bestimmt. Ich glaube, das ist zunächst einmal kurzfristig eine Möglichkeit, überhaupt wieder ins Gespräch zu kommen.
Vivantes sei zu einer Schlichtung bereit, sagte eine Sprecherin dem RBB. Auch Verdi reagierte vorsichtig positiv, Gewerkschaftssprecher Andreas Splanemann.
Das kommt auf die Modalitäten drauf an. Natürlich kann man sich auch auf ein Schlichtungsverfahren unter bestimmten Voraussetzungen natürlich einlassen. Wenn da Vorschläge kommen, dann werden die natürlich auch von uns geprüft.
Noch aber ist vor allem Streikmodus angesagt. Bei der Charité und Vivantes sind laut Verdi bis zu 2000 Beschäftigte im Ausstand. Auch die Auszubildenden sind erstmals zum Streik aufgerufen. Für sie fordert die Gewerkschaft mehr Praxisanleitung und, genau wie für die fertig ausgebildeten Pflegekräfte, einen Belastungsausgleich, wenn sie in unterbesetzten Schichten arbeiten. Aus der Charité heißt es insbesondere, für die Notaufnahme bedeutet der Streik eine enorme Kraftanstrengung. Insgesamt liefen die Streikaktivitäten aber weiterhin überwiegend geordnet und geregelt ab. Eine Vivantes-Sprecherin teilte mit, der Streik bringe die Notfall- und Akutversorgung an ihre Belastungsgrenzen. Aktuell könne die Notfallversorgung aber noch aufrechterhalten werden. Gestern hatte die Vivantes-Leitung gewarnt, wegen der unbefristeten Streiks bestehe akute Lebensgefahr für Patientinnen und Patienten. Das wies die Gewerkschaft Verdi heute scharf zurück. Sie nennt diese Warnungen einen Griff in die Propagandakiste.
Sabine Müller, RBB 24. Nach und nach hat jedes Kind, das ab 2026 eingeschult wird, die ersten 4 Jahre Anspruch auf Ganztagsbetreuung. Darauf einigten sich Anfang der Woche Bund und Länder nach langem Finanzierungsstreit. Der Bundesrat hat jetzt entsprechend zugestimmt. RBB-Reporterin Felicitas Montag hat erkundet, wie das in Brandenburg ankommt.
René Mertens, Sprecher des brandenburgischen Landeselternrats, begrüßt das Gesetz. Der Knackpunkt für ihn sei aber die Umsetzung in den Städten und Gemeinden.
Da müssen jetzt Kapazitäten geschaffen werden, die jetzt noch gar nicht da sind. Und wir haben jetzt noch gute 4 Jahre. Wir müssen gucken, Planungsvorläufe in der öffentlichen Hand, wenn da bauliche Maßnahmen erforderlich sind. Das dauert alles, bis das auch entsprechend genehmigt und umgesetzt ist. Also das wird, denke ich mal, für viele Städte und Gemeinden wird das auch eine ziemlich knappe Kiste werden, wenn die jetzt nicht gerade Räume noch zur Verfügung haben, wo sie das machen können.
Um die Kinder zu betreuen, müssen auch neue Stellen geschaffen werden. Da sieht Mertens schon die nächste große Baustelle. Schon jetzt fehle es den Schulen an Lehrkräften, Pädagogen und Erziehern, so Mertens.
Normalerweise müsste ja jetzt schon eine Ausbildungs- und Werbekampagne losgehen, damit wir überhaupt das zusätzliche Personal in 4-5 Jahren am Start haben, was wir brauchen. Also da können wir jetzt nicht warten, bis wir in 3 oder 4 Jahren soweit sind mit den Einrichtungen und dann denken, wir können die einstellen. Die sind nicht da.
Ganztagsangebote gäbe es in Brandenburg durch die Horte schon aktuell sehr viele, sagt der Landesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Günter Fuchs. Für ihn ist es aber auch wichtig, dass die Qualität der Betreuung sichergestellt ist.
Die Bedingungen, unter denen in den Horten und in den Ganztagsangeboten gearbeitet werden muss, die sind wirklich nicht besonders gut. Und deswegen ist es wichtig, dass man Schlüssel entwickelt, wo zum Beispiel Lehrkräfte und Erzieherinnen und Erzieher gemeinsam das Ganztagsangebot organisieren und dass dort in der Gruppe nicht mehr als 10 Kinder sein dürfen, um es qualitativ absichern zu können.
Nicht nur die Frage der Qualitätssicherung müsse geklärt werden, sondern auch die Gültigkeit des Rechtsanspruchs, so Fuchs. Das Gesetz garantiert allen Kids ab 2029 von der 1. bis zur 4. Klasse 8 Stunden lang Betreuung am Tag. In Berlin und Brandenburg geht die Grundschule aber bis zur 6. Klasse.
Grundschulkinder mit Anspruch auf einen Ganztagsplatz, RBB-Reporterin Felicitas Montag berichtete. Die afrikanische Schweinepest in Brandenburg. Vor einem Jahr wurde das erste infizierte Wildschwein tot aufgefunden. Der Kampf gegen die Seuche, die für Menschen ungefährlich ist, begann und ist noch lange nicht vorbei, berichtet RBB-Reporter Nico Hecht.
5 weitere Jahre Kampf gegen die afrikanische Schweinepest. Davon geht Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher aus. Anders als etwa in Belgien oder Tschechien sei die Seuche hier nicht nach einem Jahr bezwungen. Dafür sei die Situation hier zu schwierig.
Wir sind einem massiven Infektionsdruck aus Polen ausgesetzt, hier in Brandenburg, aber auch in Sachsen und ich befürchte auch demnächst in Mecklenburg-Vorpommern.
In Polen hält noch immer kein Schutzzaun die Wildschweine auf. In Brandenburg dagegen mittlerweile viele. Durchgehend an der Grenze auf 255 Kilometern. Dahinter entsteht seit Juni ein zweiter, um einen Schutzkorridor zu errichten. Im November soll das geschafft sein. Außerdem sind 7 Kernzonen, wo infizierte Tiere entdeckt wurden, umzäunt. Für Nonnemacher das Erfolgsrezept, um die Seuche hier im Osten aufzuhalten.
Dass wir sozusagen das Bollwerk sein konnten für eine Ausbreitung in westliche Bundesländer, aber auch nach ganz Westeuropa. Es gucken ja viele Leute sehr, sehr ängstlich auf uns und befürchten um ihre schweinehaltenden Betriebe. Zum Beispiel in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen gibt es ja wirklich sehr, sehr große Ansammlungen.
Die Bundesländer hätten deswegen sogar angekündigt, sich möglicherweise an den Kosten für die Schutzmaßnahmen zu beteiligen, so Nonnemacher. 40 Millionen Euro habe Brandenburg dafür bereits bereitgestellt. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner hat dagegen bisher Bitten um mehr Hilfen für Landwirte immer abgelehnt, obwohl die Seuche die Betriebe hier mittlerweile in ihrer Existenz bedroht. Für die Schweinehalter war das ja ein Desaster. Mit der afrikanischen Schweinepest seien ihnen Absatzmärkte weggebrochen. Eine einzige Schlachterei nur noch nimmt ihre Tiere überhaupt ab, was wiederum oft höhere Fahrkosten verursacht. Einige Betriebe haben bereits aufgegeben.
Ein Jahr afrikanische Schweinepest ASP aus politischer Perspektive in Potsdam, schilderte RBB-Reporter Nico Hecht. 2000 ASP-Fälle gibt es bundesweit, 1600 davon in Ostbrandenburg. Inforadio-Reporterin Marie Stumpf ist zu einem Schweinezuchtbetrieb in Märkisch-Oderland gefahren.
Frank Tegemann züchtet seit rund 20 Jahren Sauen in Klessin im Oderbruch. Doch so eine Situation wie seit einem Jahr mit der Schweinepest hat er noch nie erlebt. Den neuen Bund-Länder-Streit nun findet er einfach nur unpassend. Denn der bringt ihm die dringend benötigte finanzielle Hilfe mit Sicherheit nicht.
Für mich haben die Länder versagt, genauso wie der Bund versagt hat. Wir haben über mehrere Monate oder über ein halbes Jahr schon darüber diskutiert, dass der Zaunbau nicht funktioniert, die Entnahme der Tiere nicht funktioniert. Und jetzt wird gestritten über Zuständigkeiten. Der Kampf, der dort geführt wird gegen die ASP, betrifft ganz Deutschland. Und deswegen ist auch Frau Klöckner zuständig.
Doch auch von Ministerpräsident Woidke ist Tegemann enttäuscht. Zahlreiche Einladungen, sich mit den Schweinebauern zusammenzusetzen, seien ins Leere gelaufen. Dass Woidke sich gerade jetzt beim Bund über zu wenig Unterstützung beschwere, ist für Tegemann schlicht Wahlkampf. Seine Sauen wird er immer schwieriger los. Wegen der ASP gibt es immer weniger Abnehmer. Und die Tiere werden schwerer.
Die Gewichte bewegen sich jetzt Richtung 140 Kilo. Das ist 20 Kilo zu viel. Das heißt, die Tiere fallen aus der Maske, werden schlechter bezahlt, plus die Futterkosten, die im Augenblick ja auch enorm gestiegen sind, bekomme ich in keinster Weise wieder.
Der Präsident des Landesbauernverbands, Henrik Wendorf, verlangt nun konkrete Schritte. Geld für Schweinehalter, die ihren Betrieb zeitweise stilllegen müssen, und noch mehr Zäune.
Die Folgen der afrikanischen Schweinepest, Inforadio-Reporterin Marie Stumpf war unterwegs. Der Holzmarkt an der Spree in Berlin-Friedrichshain nahe des Ostbahnhofs soll umfassend bebaut werden. Lange war um das Gelände des ehemaligen Eckwerk gestritten worden. Jetzt gibt es konkrete Pläne. Reporterin Birgit Radatz stellt sie vor.
Drei gleich aussehende Türme, eine Spreeterrasse mit Fitnessbereich und Restaurant, 250 Wohneinheiten für Studierende und Auszubildende, dazu Büro- und Gewerberäume und Platz für Veranstaltungen. So in etwa lassen sich die Pläne für das ehemalige Eckwerk nahe dem Holzmarkt zusammenfassen. Ein echter Wissensort und Gewinn für Berlin, jubelt linken Stadtentwicklungssenator Sebastian Scheel. 10 Jahre lang wurde um die Vollendung des Holzmarktes gerungen.
Es ist gut, dass da auch nochmal ein Neustart gemacht wurde mit neuen Partnern, die das Projekt nochmal von neu aufgegleist haben, die Ideen mit aufgenommen haben, dass hier Wohnen, Arbeiten, Gewerbe, preiswertes, leistbares Wohnen auch zusammenkommt und die öffentliche Nutzbarkeit und Begehbarkeit auch da ist und trotzdem eben das Ganze genehmigungsfähig gemacht hat. Und da bin ich froh, dass es gelungen ist.
Das Areal bleibt in der Hand der Stiftung Abendrot aus der Schweiz. Die nun neuen Partner sind zum einen die landeseigene Wohnungsbaugesellschaft WBM und der private Entwickler Kilian Immobiliengruppe. Entworfen wird das Ganze von den beiden Architekten Sven Fuchs und Johannes Kressner. Das Investment wird derzeit auf einen 3-stelligen Millionenbetrag geschätzt. Besonders das Wohnen stellte eine Herausforderung dar. Die Holzmarktstraße ist viel befahren, die S-Bahn-Linie donnert direkt darüber vorbei. Der schon lange feststehende Bebauungsplan hatte außerdem vorgesehen, dass das Spreeufer weiterhin für alle zugänglich sein sollte. Deshalb braucht es nun einen Sockel, auf dem eine Terrasse entsteht, sagt Architekt Fuchs.
Von der Nutzung her ist das so, dass wir den Stadtbalkon, der über das S-Bahn-Viadukt in die Spree schaut, auch öffentlich zugänglich sehen, während wir die höher gelegenen Dachflächen, die zur Holzmarktstraße hin orientiert sind, tatsächlich in der Nutzung eher durch die Nutzer und Mieter des Gebäudes sehen.
2026 soll das Projekt spätestens fertig werden.
Birgit Rannertz, RBB 24 Landespolitik Berlin. Das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius. Nachzuhören auf inforadio.de oder als Podcast, fast überall, wo es Podcasts gibt.
Inforadio Podcast.